Sie hören den Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus aus dem St. Franziskus Hospital Münster in Zusammenarbeit mit dem Franziskus SIM.
Wir widmen uns in der heutigen Folge einem sehr großen Themenkomplex, den wir nur ansatzweise beleuchten können. PatientInnen, die an einer Demenz erkrankt sind und meistens ja aus ganz anderen Gründen im Krankenhaus sein müssen. Wir besprechen heute nicht die Grundlagen, Diagnostik und mögliche Therapieoptionen einer Demenz, sondern hoffentlich an ganz, ganz vielen Beispielen widmen wir uns den Herausforderungen, die möglicherweise auf das medizinische Personal im Umgang mit dementen Patienten zukommen können. Und da machen wir das in gewohnter Weise, dass wir Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer viele Praxistipps, Ideen und Impulse vermitteln, die Sie dann mit in den Alltag, in den Arbeitsalltag mitnehmen können. Mein heutiger Gast ist Susanne Johannes. Sie ist geriatrische Fachkrankenschwester, Pflegeexpertin für Demenz und die Teamleitung des Demenzmanagements Blauer Punkt am Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen. Sie arbeitet seit über 22 Jahren mit Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Der ältere Mensch im Krankenhaus. Mein Name ist Wiebke Brenneisen.
Und ich bin Susanne Johannes.
Ja, Susanne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst, über euer Demenzmanagement am Alfred-Krupp-Krankenhaus zu sprechen. Und vielleicht direkt Einstieg, eine sicherlich rhetorische Frage. Warum bedarf es denn überhaupt einer Sensibilität für Demenzerkrankte im Krankenhaus?
Ja, es liegt daran, dass Menschen mit Demenz, die haben ja eine Erkrankung des Gehirns und haben deshalb einen sehr starken Gedächtnisprobleme im Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis ist aber unser Arbeitsgedächtnis. Das heißt, alles Neue hier und jetzt, also heute bin ich im Krupp-Krankenhaus, heute muss ich nüchtern sein, wird nicht mehr richtig gespeichert. Und dadurch können Menschen mit Demenz eben nicht gut kooperieren. Wenn sie nicht gut kooperieren können, passen sie einfach nicht in unsere Krankenhausabläufe, die absolut durchstrukturiert sind, ja sogar zeitlich sehr eng getaktet sind. Mal so als Beispiel, wenn ein Mensch mit Demenz nüchtern bleiben muss, weil er auf dem OP-Plan steht und das vielleicht auch erst an vierter Stelle, dann ist er eine ganze Weile nüchtern, hat aber Hunger. Ich kann natürlich jedem anderen Patienten erklären mit Logik, dass er nüchtern bleiben muss vor der OP. Menschen mit Demenz, wo die Logik immer mehr im Verlauf der Erkrankung abhanden kommt, kann ich das nicht erklären. Der hat Hunger und das Bedürfnis steht dann stark im Vordergrund. Und dann entstehen oft schwierige Situationen, die sehr schwierig zu handeln sind. Wir versuchen deshalb, Patienten mit Demenz möglichst an erster Stelle zum Beispiel zu operieren. Das hat viele, viele Abläufe, die man dafür aber ändern muss. Manchmal haben wir aber auch 5 Menschen mit Demenz und die können wir eben nicht alle gleichzeitig an erster Stelle operieren. Und so steht das Krankenhaus immer wieder vor neuen Herausforderungen.
Genau, du hast es gerade angesprochen, diese Herausforderungen, die sich ja auf das medizinische Personal letztendlich, ja, die sich daraus ergeben. Welche sind das denn? Kannst du das nochmal konkretisieren?
Ja, das Krankenhaus hat halt sehr, sehr starre Abläufe. Das braucht es auch, um zu funktionieren. Ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel. Bei uns gibt es um 17 Uhr, ich sag mal später Nachmittag, schon Abendbrot und erst um 8:30 wieder Frühstück. Da wäre ich auch schon aggressiv morgens. Ja, aber das ist halt eben nicht anders zu handeln. Und all diese Abläufe, die muss man einfach hinnehmen. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der gut für sich selber sorgen kann, dann lege ich mir eine Schnitte weg. Ein Mensch mit Demenz denkt da nicht dran und kann eben diese Dinge nicht für sich sorgen und bräuchte individuell angepasste Abläufe. Das funktioniert aber in sämtlichen stationären Settings und in einem Krankenhaus schon mal gar nicht. Dazu kommt, dass wir ja auch immer mehr Patienten in kürzerer Liegezeit behandeln. Wir haben höheren Durchlauf, dadurch mehr Stress und Zeitmangel. Alles im Krankenhaus hat ja nichts mit normalem Leben zu tun, ist also eher fremd. Es fällt sehr schwer, sich zu orientieren. Also die Fremdheit, die fremde Umgebung und das eins der größten Probleme mit ist eben, dass die Demenz die ganze Therapie und die Abläufe quasi bestimmt. kommt aber oft, also bei uns zumindest im Akutkrankenhaus, nur als Nebendiagnose vor. Die kommen ja häufig wegen einer anderen Erkrankung, müssen operiert werden oder haben einen Herzinfarkt. Und die Demenz bringen sie nur als Nebendiagnose mit. Viele Patienten wissen auch gar nicht, dass sie eine Demenz haben und dann wird das erst im Krankenhaus sichtbar.
Genau, du hast es gerade schon gesagt. Das ist die Herausforderung schlechthin. Und ihr habt euch am Alfred-Krupp-Krankenhaus schon vor über 20 Jahren dazu Gedanken gemacht, habt euch dieser Herausforderung gestellt. Und ihr habt eine Strategie oder ein Projekt entwickelt, das nennt sich Blauer Punkt. Was verbirgt sich hinter diesem blauen Punkt?
Also wir haben damals ein Modellprojekt mitgemacht. Da sollten verschiedene Krankenhäuser verschiedene Dinge ausprobieren, weil es keine Konzepte gab. Es gab also überhaupt gar kein Konzept oder keine Idee, was man jetzt mit diesen Patienten, die für den Krankenhausablauf schwierig sind, machen kann. Und wir haben damals, weil wir baulich und so nichts verändern wollten, uns überlegt, dass wir Personal einsetzen, also ein Demenzteam in Form von geschultem Pflegepersonal, das sich dann um Menschen mit Demenz kümmert. Und die Patienten auf der Station, also in ihrem Zimmer, in allen Stationen des Krankenhauses mit betreut und Maßnahmen koordiniert. Zum Beispiel, dass auch mal eine Pain Nurse zum Patienten kommt oder dass das mit der Physiotherapie klappt oder ethisch, wenn da Fragen sind, dass das Ethikkomitee dazukommt, ne? Und Beratung des Pflegeteams, also aller anderen, also aller an der Versorgung von Menschen mit Demenz zugehörigen Personen quasi mitnimmt in einen gemeinsamen Sorgekontext, dass sich alle gleichermaßen um den Patienten kümmern und man versucht, die Krankenhausbehandlung möglichst an den Patienten anzupassen.
Nicht unerwähnt möchte ich noch lassen, dass ihr für dieses Projekt einen Preis gewonnen habt, weil ihr sicherlich einer der ersten Krankenhäuser in Deutschland waren, die sich ja vor dieser langen Zeit, wo vielleicht viele andere noch gar nicht so drauf spezialisiert waren, da ihr euch da eben Gedanken drüber gemacht habt. Wart Preisträger eines der ersten, des doch durchaus in der Medizin sehr renommierten Preises der Christoph-Lofort-Stiftung und die Qualitätsprojekte in der Medizin eben honoriert und auszeichnet. Aber wir haben ja gerade gesagt, Blauer Punkt heißt euer Projekt. Was ist denn genau mit diesem blauen Punkt? Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was sagen. Also was symbolisiert der blaue Punkt?
Genau, also es ist so, dass ein Krankenhaus kann ja Punkte, ne? Gelber Punkt Privatpatient, roter Punkt DNR-DNI-Status und wir haben uns halt den blauen Punkt ausgesucht. Vor 20 Jahren hatten wir ja noch richtige Krankenakten und haben dann eben zur Sensibilisierung aller am Prozess Beteiligter einen blauen Punkt auf die Akte geklebt oder auf den Anforderungsschein. Und so hat man alle Behandler sofort mit einem Blick sensibilisieren können, dass ein Patient, der muss sensibler behandelt werden, da muss ich mehr anleiten, muss ich anders mit umgehen. Einfach um alle mitzunehmen in dem Bereich. Heute haben wir ja eine elektronische Krankenakte und haben das hinterlegt im SAP und mittlerweile sehen wir jeden Patienten über 70, der im Krankenhaus aufgenommen wird. Wir gucken uns die auch alle an, auch nach der Narkose, ob es dann Delir vorkommt oder die Demenz dann sichtbar wird. Und besuchen haben über diesen Marker quasi die Möglichkeit, uns eine Liste auszudrucken, um dann jeden Patienten mit seiner Demenz im Krankenhaus, der hier bei uns stationär liegt, auch besuchen zu können.
Also da nennst du ja einen ganz entscheidenden Punkt, Aufmerksamkeit eben für den Patienten und für die möglichen Probleme, die hinter ihm stecken oder die er mitbringt und die Herausforderungen. Und das finde ich, habt ihr ganz toll gelöst mit einer Symbolik, die ja für Außenstehende vielleicht ja nicht sofort ersichtlich sind, aber für eben das Fachpersonal völlig klar. Und schon seit 20 Jahren sagte ich ja, mittlerweile ist das sicherlich bei euch in Fleisch und Blut übergegangen. Blauer Punkt heißt Obacht, besonderer Patient. Und das so soll es ja eben auch sein. Du sagtest gerade schon, dein Team geht dann eben zu den Patienten. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen genau drauf eingehen, was ihr dann macht. Also wie sieht das aus, deine tagtägliche Arbeit?
Also wir begleiten natürlich auch unsere Teams, unsere Pflegeteams und die ärztlichen Teams. Wir begleiten Visiten, einfach um den geriatrischen Schwerpunkt da reinzubringen. Wir kennen natürlich den Patienten. Ich kann natürlich ganz andere Aussagen machen. Wenn der Arzt die 5 Minuten in der Visite da ist, kann der viele Sachen ja selber gar nicht abschätzen. Dann machen wir alle psychosozialen Maßnahmen, also wir geben Orientierung über Piktogramme, weil bei uns sieht auch jede Tür gleich aus. Wie soll man dann da das wissen jetzt, wo das Badezimmer ist? Ja? Oder hängen Kalender auf. Wir sehen zu, dass Patienten mobilisiert werden, dass wenn man mehrere Menschen mit Demenz hat, die vielleicht gemeinsam essen können im Aufenthaltsraum. Ja, wir sorgen für Beschäftigung. Und das eben mit möglichst einfachen, niederschwelligen Dingen. Ich kaufe zum Beispiel bei Aldi immer rote Servietten. Die meisten älteren Menschen können vielleicht nicht gut gucken. Wir haben weiße Tabletts, weiße Nachtschränkchen, weiße Tische und weißes Geschirr. Also das lässt sich auch nicht gut unterscheiden und legen dann einfach eine rote Serviette drunter. Rot ist die Farbe, die man bis zum Schluss am besten sehen kann. Und so kann man mit einfachen Mitteln viele Dinge einfach viel mehr deutlich machen, Unterschiede herzeigen. Was wir des Weiteren auch noch machen, ist nicht nur sensibilisieren, sondern die Kollegen eben auch schulen. Das ist ganz wichtig. Ne? Wir bieten Bettzeittraining an, Begleitung. Wir bieten demenzversierte Pflege auf der Station an und regelmäßig auch Kommunikations- und Validationsschulungen, damit man anders mit dem Patienten lernt, umzugehen und auch anders mit dem Patienten zu sprechen.
Viele Patienten bringen ja viele Herausforderungen mit ihrer Demenz, die einfach eine Begleiterscheinung sind. Und da denke ich jetzt vor allem natürlich an die Hinlauftendenz. Hast du da was ganz Konkretes? Das ist ja schlechthin ein Problem, was aufs medizinische Personal eben zukommt. Hast du da im Grunde ja einen Tipp? Wie kann man damit umgehen?
Das ist immer schwierig. Also erstmal haben wir natürlich auch Patientenarmbändchen, auch in Blau, sodass unser Empfang sofort sieht, wenn jemand unsere gastliche Stätte verlassen möchte. Da muss ich vielleicht nochmal nachgucken. Wir haben auch ein Schutzengelsystem auf manchen Stationen und so Klingelmatten. Aber grundsätzlich versuche ich immer, meine Schulung dahingehend zu gestalten, dass das meistens einen Grund hat, warum jemand gehen möchte. Ja, weil im Krankenhaus macht man ja auch keine schönen Sachen. Wir schneiden, pieken, operieren. Ne? Das Essen ist vielleicht nicht so wie das zu Hause. Das Ambiente ist auch nicht, ist funktional eingerichtet. Dass man versucht, mehr Gemütlichkeit, Wohlfühldinge zu etablieren, Bilder aufstellt, Kuschelkissen. Dass man jemanden beschäftigt, dass man möglichst normale Aktivitäten anbieten kann. Was soll man sonst den ganzen Tag im Krankenhaus machen? Wenn man sich langweilt, dann gehe ich mal nach Hause, ne? Weil es blöd hier. Also dass man versucht, solche Dinge oder auch Missstände, wenn der Nachbarpatient, wenn die sich nicht verstehen oder wenn ein Patient überfordert ist, dass man für mehr Ruhe sorgt, ja, dass man versucht, die Ursache quasi dafür zu finden und abzustellen.
Nun seid ihr ein Team von 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Zahl der Patientinnen, die an einer Demenz erkrankt sind, steigt ja immer mehr. Und da ist es ja nur logisch, dass ihr auch nicht gleichzeitig, du hast es vorhin schon erwähnt, ihr könnt nicht gleichzeitig für alle da sein. Was hast du da noch für eine Strategie? Wie könntest du dir da noch Hilfsmittel letztendlich holen? Oder ja, was ist da euer Alternativansatz?
Ganz wichtiger Ansatz ist, dass sich jeder damit auskennt. Ne? Also wir schulen ja unsere Ärzte, unser Personal und sind natürlich immer bei den Fällen, die besonders schwierig sind, ne? Die eben nicht essen können oder wollen oder viele Dinge nicht so mitgehen können. Also nicht jeder Demenzpatient braucht auch unsere Unterstützung. Unser Personal kommt mit vielen Fällen auch wunderbar alleine klar. Und wir holen halt sehr viel auch die Angehörigen mit ins Boot. Ja, also ich veranstalte regelmäßig Pflegekurse im Umgang mit Demenz. Wir haben 2-mal im Jahr große Veranstaltungen mit dem Netzwerk Demenz Essen. Da sind andere Kooperateure drin, die sich auch um die Versorgung kümmern. Mit denen arbeiten wir auch zusammen, weil keiner kann das mehr alleine schaffen. Ja, das kann man nur gemeinsam machen. Und Angehörige als Partner mit ins Boot zu holen, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Also das vertraute Gesicht, ich meine, ich kann noch so geschult sein, aber das vertraute Gesicht, der Fels in der Brandung, bin ich eben oft nicht. Ja, da hilft natürlich der Partner oder die Kinder als vertrautes Gesicht viel besser. Deshalb bieten wir eben auch an, dass unsere Patienten mit einer Demenz hier immer besucht werden können. Und wir versuchen, die Angehörigen so gut aufzustellen, dass auch die Versorgung zu Hause optimal ist. Je optimaler sie dort versorgt sind, umso besser kommen sie auch zu uns ins Krankenhaus.
Das heißt, ihr habt für diese besondere Patientengruppe keine festen Besuchszeiten für die Angehörigen?
Genau. Ja. Genau. Und wir bieten regelmäßig Kurse an und auch Gruppen. Donnerstags ist immer unser Beratungs- und Gruppentag. Da haben wir jeden Donnerstag verschiedene Angehörigengruppen. Wir bieten die auch mit Betreuung an. Da werden unsere Menschen mit Demenz von den Essener Rotariern betreut. Und wir sind mit den Angehörigen im Gruppenraum, dass man einfach über Probleme reden kann oder vielleicht eine Hilfestellung geben kann. Ja, wir bieten regelmäßig Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten zusammen an, um eben auch diese untereinander die Gemeinschaft zu stärken.
Das ist ein wahnsinniges, tolles Angebot, was ihr da leistet. Und ich könnte mir vorstellen, nicht nur der tolle Effekt, den eine Gruppentherapie für die Patientinnen hat und natürlich auch für die Angehörigen. Es könnte ja auch durchaus einen anderen positiven Effekt noch haben. Könnte ich mir vorstellen, die Bindung ans Krankenhaus?
Genau. Das Krupp-Krankenhaus ist ja ein Stiftungskrankenhaus und in der Tradition des Krankenhauses war es schon immer, sich um die Bevölkerung mitzukümmern. Und in dem Sinne handeln wir dann auch. Und es ist so, dass natürlich, wenn man weiß, in dem Krankenhaus wird für ältere Menschen gesorgt, da kümmert man sich drum, dann bringt man seine Eltern vielleicht auch lieber zu uns ins Krupp-Krankenhaus. Und das hat sich schnell rumgesprochen.
Also ein ganz schöner kleiner Nebeneffekt natürlich. Ich weiß, dass ihr ein ganz besonderes Projekt noch ins Leben gerufen hast in der letzten Zeit, was auch mit deinem ganz persönlichen Einsatz noch verbunden ist. Und darauf möchte ich zum Schluss noch ein bisschen eingehen. Und zwar bietest du Waldspaziergänge für und mit an demenzerkrankte Menschen an. Und das finde ich so toll. Und vielleicht hast du einfach Lust, da noch ein bisschen was darüber zu erzählen und darüber zu sprechen.
Ja, das ist ein Projekt, was mir ganz, ganz viel Spaß macht. Also ich bin nicht nur gerne im Wald, sondern ich habe eben auch ich bin zertifizierte Waldführerin und habe an der Waldakademie meinen Abschluss gemacht, dass ich eben Waldführungen professionell anbieten kann und habe das einfach ausprobiert. Wir haben eine Gruppe von jung erkrankten Menschen. Und die sind natürlich deutlich aktiver. Jung erkrankte Menschen sind Menschen unter 60. Die meisten Teilnehmer sind deutlich jünger als ich und sind sehr aktiv noch. Und wir gehen regelmäßig in den Wald und machen regelmäßig Wanderungen. Die sind natürlich noch in der Lage, auch weiter zu wandern. Und wir haben den Vorteil, dass das Krankenhaus direkt am Wald liegt. Wir haben so ein eigenes Stückchen Wald und oben haben wir einen sehr schönen Waldpark. Und im Wald lässt sich eigentlich immer was anstellen. Dabei haben wir gemerkt, wie gut das den Menschen tut, eben nicht immer nur in geschlossenen Räumen zu sein. Wo sind Menschen mit Demenz im überwiegenden Teil? Ne? Also wir schlafen sehr lange immer natürlich drin. Wir essen und gestalten viele Teile unseres Lebens immer in geschlossenen Räumen. Und Menschen mit Demenz sind besonders viel in geschlossenen Räumen. Während wir vielleicht einfach mal rausgehen, mal einen Bummel machen, passiert das eben auf der Seite ganz selten. Die sind auch in der Tagespflege und so eigentlich immer in geschlossenen Räumen. Und wenn man dann älter wird und die Demenz fortschreitet, liegen viele Patienten viel im Bett. Und jeder Tag im Bett ist ein verlorener Tag, ne? Weil dann die Muskulatur degeneriert und man so diesen natürlichen Effekt auch nicht mehr hat. Und es gibt ja auch hinlänglich genug Studien, wie gut der Wald sich auf die Gesundheit auswirkt, ne? Der kann Stresshormone reduzieren, die Stimmung verbessern, die Bewegung und die frische Luft. Und was wir halt ganz deutlich gemerkt haben, auch die Konzentration. Wir haben eine Dame, die früh erkrankt ist, die ist Anfang 50. Wenn die in einem geschlossenen Raum ist, steht die immer vor der Wand und ist ganz in ihrer eigenen Welt und faselt dann vor sich hin oder läuft immer in so kleinen Kreisen und lässt sich da auch überhaupt nicht stören. Wir haben erst gedacht, das funktioniert nie, wenn wir mit der in den Wald gehen, dass die Wegstrecke von 2,5 Kilometer mit uns laufen kann. Aber das war genau das Gegenteil. Sobald wir im Wald waren, war die sehr gut konzentriert, hat die Vögel gehört und die ist mit uns die ganze Wegstrecke gelaufen. Und hat immer wieder auch gelächelt und überhaupt nicht vor sich hingebrummelt. Und sie war sehr ruhig und sehr aufmerksam und konnte sich da irgendwie besser konzentrieren. Wir haben die komplette Wegstrecke mit ihr bewältigen können und sie ist jetzt eine derjenigen, die regelmäßig mit uns in den Wald geht.
Das ist so ein tolles Projekt und man merkt auch so, wie du es schilderst, dass es natürlich auch ein Herzensthema von dir ist. Und wie macht ihr das ganz konkret? Also da steckt ja wahnsinnig viel Organisation dahinter und du machst das ja auch nicht alleine. Das geht ja auch gar nicht ganz alleine, sowas zu stemmen, weil es ist ja auch eine große Verantwortung, eben mit den Patientinnen und Patienten oder mit den Menschen eben in den Wald zu gehen?
Ja, also ich habe natürlich viel Unterstützung von meinem Team, vom Krankenhaus. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich das so gestalten kann. Ich habe einen Raum, wo wir immer starten, ne, wo man sich auch nochmal gut versorgen kann. Da ist eine Toilette, da kann man was trinken. Und dann starten wir direkt nebenan in den Wald. Und ich habe immer Begleitung. Ich werde so toll unterstützt von den Essener Rotariern und den jungen Rotariern, die dann auch wirklich viel Spaß haben und überhaupt keine Kontaktschwierigkeiten zu Menschen mit Demenz haben. Die nehmen die mit, die laufen mit und so. Ist es mir auch möglich, dann auch mal mit pflegenden Angehörigen in den Wald zu gehen? Wir nehmen die demenzkranken Menschen dann mit. Und ich mache dann teilweise mit den Menschen mit Demenz verschiedene Waldspiele oder so Tastspiele. Und für die Angehörigen gibt es natürlich auch immer ein bisschen Waldinformation. Die habe ich ja auf meiner Waldakademie kennenlernen dürfen. Und da habe ich eben auch gelernt, wie man am besten eine Gruppe führt durch den Wald. So gibt es so ein bisschen Information, aber auch in so einem ganz lockeren Rahmen in der Natur einfach die Möglichkeit, mal die Seele baumeln zu lassen, ja. So, dass alle so ein bisschen auf ihre Kosten kommen. So bieten wir verschiedene Waldführungen an. Und wer Lust hat, sich mal mehr mit dem Wald und wie gut er einem tut, zu beschäftigen, die Wohllebenswaldakademie, da gibt es eine Homepage, da kann man sich mal erkundigen, bietet auch für alle anderen Waldspaziergänge und auch Waldwissen an. Und das macht unheimlich viel Spaß, sich da vielleicht mal umzugucken.
Hast du aus dieser Arbeit, aus diesem Konzept oder Projekt etwas mitgenommen oder kannst du da vielleicht eine Parallele ziehen zu deiner Arbeit mit an demenzerkrankten Patientinnen und Patienten im Krankenhaus?
Ja, was wir sofort gemerkt haben, ist, dass diese normale, natürliche, alltäglichen Sachen, also ich finde das schon richtig, dass Menschen mit und pflegende Angehörige auch geschult werden oder über die Krankheit aufgeklärt werden, das ist klar. Aber sie brauchen eben auch so normale Dinge, ja, wie einfach mal spazieren gehen. Und das merken wir immer wieder, den Wunsch haben auch die Angehörigen nach Normalität, nach Gemeinschaft, nach zusammen Dinge tun, also nicht ausgegrenzt zu werden. Und für die Arbeit im Krankenhaus, da haben wir festgestellt, dass Menschen mit Demenz halt viel zu viel in geschlossenen Räumen liegen und das für die Konzentration, die ja sowieso eingeschränkt ist, also absolut kontraproduktiv ist und dass die Bewegung an der frischen Luft oder dieses Normale viel wichtiger ist. Also jemanden einfach mal rausholen zum Essen, nämlich nicht im Liegen oder an der Bettkante sitzen, essen zu lassen, am Tisch. Vielleicht eigene Kleidung anzuziehen und ihn rauszumobilisieren, ist manchmal mehr wert als alles andere.
Ganz genau, da kann ich nur beipflichten und man merkt, dass das, wie gesagt, bei dir so ein Herzensthema ist und ein Flausch im Blut und dass du auch ganz viel Energie da reinsteckst, um das auch weiterzugeben, dein Wissen weiterzugeben und deine Motivation und dein Engagement auch weiterzugeben. Susanne, haben wir irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitteilen möchtest von deiner Arbeit oder mit der Arbeit eben mit Menschen mit Demenz?
Ja, was auch noch mal klar geworden ist, wir können Demenz ja immer noch nicht heilen und das Hirn ist ja immer noch nicht ausreichend erforscht. Es ist natürlich auch sehr schwierig. Was aber in den 20 Jahren sehr deutlich geworden ist, immer wieder, ist nicht vielleicht entscheidend, was wir machen, aber wie. Und da kann ich jedem auch nur noch mal eine Kommunikationsschulung ans Herz legen, dass wir eben anders mit Menschen mit Demenz sprechen. Wir bieten hier regelmäßig Validationsschulungen an. Und um dafür auch noch mal ein Beispiel zu geben, wir haben regelmäßig eine Dame hier, die mit ihrer Niereninsuffizienz regelmäßig Gast ist in unserem Haus. Und die erkennt mich immer wieder, weil ich dabei war, als ihre Mutter hier bei uns gestorben ist. Und das hat sie sich dann eben starke Emotionen merken können. Und wenn sie jetzt kommt, dann besuche ich sie natürlich auch immer, dann sagt sie immer, ja, Frau Johannes, Sie wissen ja, meine Mutter, die ist ja hier verstorben. Jetzt bin ich schon wieder hier im Krupp-Krankenhaus. Ich glaube, ich rufe meine Mutter gleich mal an. Und natürlich wissen wir alle, dass man tote Menschen nicht anrufen kann. Aber eben jemanden mit in diese Normalität zu nehmen, ist halt nicht gut. In der Welt der Demenz ist das möglich. Und nicht darauf zu hören, was sie sagt, sondern Wie sagt sie das? Was meint sie denn damit? Also sozusagen den emotionalen Gehalt der Botschaft zu entschlüsseln, wie so ein Detektiv, sich aufzumachen und zu überlegen, was will sie mir denn sagen? Und dann sich zu fragen, ja, wann will man denn seine Mutter anrufen? Natürlich, wenn es einem nicht gut geht. Und das dann eben auch zum Ausdruck zu bringen. Und dann sage ich halt immer zu ihr, ja, ich kann ihre Mutter jetzt nicht herschaffen, ne, oder herbringen, aber ich kann im Moment für sie da sein. Denn im Krug-Krankenhaus zu sein, ist eben auch nicht schön. Und das sagt sie dann auch und sagt, ja, ich habe Angst oder mache mir hier Sorgen. Solche Dinge, also ihre Gefühle ausdrücken, kann sie sehr gut. Und dann eben darauf einzugehen, über validierende Kommunikation, finde ich ganz besonders wichtig.
Wichtiger Punkt, ganz am Schluss nochmal auf die emotionale Ebene natürlich, gerade bei diesen Patienten, weil die ist ja intakt und die funktioniert und daraus letztendlich auch einen Zugang zu den Patientinnen und Patienten zu gewinnen.
Im Laufe der Erkrankung ist es so, dass die Logik ja immer mehr abhanden kommt und die Emotionalität so stark im Vordergrund tritt und dass man eben darauf eingeht. Und funktionieren tut das ja genauso wie bei uns mit dem Prinzip, wenn wir Kummer haben, ne, dann rufen wir auch unsere beste Freundin an, teilen ihr das mit, die löst unser Problem auch nicht, aber die ist eben einfach für einen da. Und genauso funktioniert es auch bei uns im Krankenhaus. Wir müssen nur lernen, da anders mit einem anderen Ohr hinzuhören. Und das muss man üben.
Ganz, ganz tolle Arbeit, Susanne. Ihr als Zuhörer, als jemand, als ein Team, die eben für diese Patienten mit diesen Besonderheiten da seid. Ich denke, das ist auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rübergekommen, dieses ganz, ganz tolle Projekt, der Blaue Punkt. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, gerne mal auf die Homepage gehen. Ihr habt viele Filme gedreht, auch speziell nochmal über das Projekt Waldspaziergänge. Vielen, vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Aufnahme dieser Podcast-Folge. Wie immer gerne Rückmeldungen, Sorgen, Wünsche an podcast@sfhmünster.de. Und damit bleibt mir zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal, Susanne, für deine Zeit und für dein Engagement. Und ich sag tschüss.
Tschüss auch von meiner Seite.